Wir haben heute einen ganz großartigen Gast für die erste Sendung gewinnen können, nämlich den Jan Skudlarek, der sich auch mit Verschwörungstheorien auskennt. Habe ich deinen Namen richtig gesagt? Du schaust ein bisschen kritisch.
Nö.
Dann sag mal bitte deinen Namen.
Jan Skudlarek, hi. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Grüße ins Radio, ins Internet, überall hin. Also freue mich, am Start zu sein und mal schauen, was wir besprechen.
Genau, und du hast ein Buch geschrieben, das heißt Wahn und Verschwörung. Magst du es mal reinhalten in die Kamera?
Ja, Wahrheit und Verschwörung hier am Start. Also die großen Themen unserer Zeit, wenn man so möchte, unserer pandemischen Zeit auf jeden Fall. Ich habe es vorher geschrieben, also auch semi-prophetisch, glaskugelmäßig habe ich das offenbar. Ja, das liegt schon länger in der Luft.
Es scheint aber dementsprechend auch ein Thema zu sein, was dich ja anderweitig umzutreiben scheint, sonst hättest du vermutlich ja nicht zumindest mit dieser prophetischen Genauigkeit dann ein Thema für die letzten anderthalb Jahre getroffen.
Ja, ich habe da offenbar so ein Händchen für, weiß nicht, ob das was bringt oder nicht. Also ich spiele auch Lotto, aber da bin ich weniger erfolgreich. Ich habe vorher ein Buch über Beleidigung geschrieben und dann wurde das irgendwie auch Trump-mäßig relativ, obwohl das war zeitgleich fast, groß. Aber hier vielleicht ist das zu erklären, auch in Richtung Trump, in Richtung Populismus. Also ich weiß ja auch nicht, Erderwärmungs-, Verschwörungserzählungen und so weiter gibt es ja alles schon ein paar Jährchen. Ne? Also klar, das Corona-Ding ist neu, klar, die Leute auf der Straße zu sehen als weiß ich nicht, Corona-Wut. Bürger, das ist jetzt vielleicht auch gar nicht mehr ganz so neu, ne? Also wir haben es jetzt auch schon eine Weile. Aber das Thema ist schon ein paar Jahre am Start und die gute alte Frage nach der Wahrheit ist seit Jahrtausenden die Frage der Philosophie. Das ist auch faktisch.
Genau, du bist promovierter Philosoph und du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, es war einfach schon lange ein Thema, das immer wieder in den Medien war oder auch immer wieder einfach Menschen umgetrieben hat, dieses ganze Verschwörungs- und was ist echt, was ist nicht echt Ding. Aber wie kamst du denn dazu, das Buch zu schreiben?
Ja, also eigentlich, also du sagst es schon, ich habe viele studiert, wie man das macht, so ewig lange, bis zur Promotion in meinem Fall. Und mein Schwerpunkt war dann die Gesellschaftsphilosophie oder besser gesagt auch der Schritt vom Ich zum Wir, könnte man sagen. Und deswegen das, wie Menschen interagieren, wie aus ganz vielen Ichs ein Wir oder ganz viele Wirs werden, das hat mich schon immer auch fachlich interessiert. Das war einfach auch Gegenstand meiner Abschlussarbeit, eben meiner Dissertation schlussendlich auch und daher auch der Blick in Tagesgeschehen, in Politik. Das liegt mir nahe einfach und das interessiert mich und deswegen viel Zeitungen lesen, einfach gucken, was passiert, was die Leute bewegt. Das verbinde ich einfach dann mit den Themen, die mich auch philosophisch interessieren. Und bestenfalls auch ein bisschen zugänglich und bestenfalls auch ein bisschen lesbar. Also ist jetzt nicht so, dass, also meine, wenn man sich langweilen will, liest man meine Dissertation, sag ich mal so. Das andere ist ein bisschen zugänglicher.
Worum ging es denn in der Dissertation? Hat es ein ähnliches, ging es da in eine ähnliche Richtung?
Ja, tatsächlich. Also die Sache mit Ich und Wir, also das heißt so ein fachlich Ausdruck, kollektive Intentionalität ist ein bisschen ein sperriger Fachausdruck. Die Philosophie des Wir, also in meinem Fall die Ontologie von Gruppenhandlungen, könnte man sagen. Wenn, ein bisschen weniger sperrig ausgedrückt, das, was wir hier jetzt machen oder das, was ihr hier jetzt macht auch, also sowas aufziehen und sich unter einer Prämisse treffen und eine Sendung an den Start bringen und so, will das ein Ich und ein anderes Ich und noch ein Ich und kann man euch so und eure Absichten so summieren und irgendwann kommt dann eure Kaffee und Chemtrails dabei raus? Oder gibt es ein Wir? Gibt es wirklich ein Wir hinter Kaffee und Chemtrails? Das wäre so ein bisschen laienhaft ausgedrückt die Grundfrage meiner Diss gewesen.
Genau. Geht ja fast schon ein bisschen in die Soziologie.
Es ist genau, also die Sozialontologie, wie existieren Gruppen, wie existieren Gemeinschaften, die wird von vielen verschiedenen Disziplinen beackert, sage ich mal, von der Soziologie, von der Psychologie, aber eben auch von der Philosophie und ich habe mich dann philosophisch eher noch handlungstheoretisch auch dann genährt, aber schon ein paar Jährchen her.
Auch bei Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, entsteht ja vielleicht so ein kollektives Wir-Gefühl, oder?
Absolut, ich würde sagen, das ist so ganz elementar. Und ich gehöre schon zu den Leuten, die dann auch gerade da grundsätzlich erstmal Interesse, also ich sage Verständnis, ich hätte fast Verständnis gesagt, durch habe ich kein Verständnis für menschenfeindliches auf die Straße gehen und irgendwie Leute diffamieren, drohen und so weiter. Aber das Bedürfnis nach Kollektiv, das Bedürfnis nach Wir, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, sagen wir es mal so. Das ist ein grundlegend menschliches Bedürfnis. Und ich würde sagen, wir alle kennen das. Und wir alle kennen es von Gruppendruck, Peer Pressure bis dies, das, jenes. Also jeder war schon mal irgendwo, oder Partys, die wir es vermissen. Viele Sachen, die wir auch vermisst haben in den letzten 18 Monaten, einfach, die nicht da waren. Ich denke, wir haben in den letzten 18 Monaten besonders viel gemerkt, wie wichtig uns das Wir ja eigentlich doch ist. Und indem es weggefallen ist, zeitweise, stückweise in manchen Fällen. Also ja. Also legitime Bedürfnisse oft, die halt falsch befriedigt werden im Fall von Verschwörungserzählungen.
Ja, ich erinnere mich an sehr viele Situationen auf Demos, wo mir bewusst wurde, dass es hier vorwiegend um Gemeinschaft geht. Also wenn da sich dann Leute dort umarmen und sich wiedersehen. Ey, du warst doch letzte Woche da und da. Da konnte man wirklich sehen, was dort eigentlich die Leute antreibt. Ich würde vielleicht noch mal fast einen Schritt zurückgehen, Jan, und dich noch mal so ganz basic fragen, was ist eine Verschwörungstheorie? Was klassifiziert sie ganz klar? Und was ist... Oder sozusagen, was wäre schon keine Verschwörungstheorie mehr?
Ja, kommt immer darauf an, wie man fragt. Ne? Es ist keine Mathematik, sondern wir sind jetzt in der Sozialwissenschaft. Das ist jetzt eine, also ihr fragt mich, deswegen kriegt ihr auch meine Definition. Je nachdem,
was ist die Skutlarik-Variante einer Verschwörungstheorie?
Die Skutlarik'sche Variante. Die ist dann, also ich würde sagen, für mich besonders wichtig sind mehrere Elemente, nämlich zum Beispiel auch das Element der Lüge. Ja, also ganz Kernelement, typisches Kernelement ist die Aussage, wir werden doch belogen. Und oder auf gut Deutsch gesagt, die verarschen uns doch oder so. Ne? Also sowas ist dann im Bestandteil, das reicht aber noch nicht. Ferner gibt es oft eine Bedrohung, also es gibt eine Lüge, die irgendwie bedrohlich ist. Das ist nie harmlos, ist nie irgendwie, ich weiß nicht, die tun uns Vitamin C ins Wasser oder so. Es ist immer irgendwie Gift und Impfungen sind giftig und alles und morgen geht die Welt unter, wenn du nicht heute aufstehst und so. Also immer bedrohlich und hat einen handlungsanleitenden Charakter. Und wenn man jemanden hat, der einen bedroht und wenn man jemanden hat, der eben lügt, also da hat man erstmal jemanden, da muss jemand da sein, ein Akteur, eine Gruppe, eine Akteurgruppe, eine Einflussgruppe. Und die wird in der Regel als eben ja besonders mächtig imaginiert. Das können Einzelpersonen sein, das kann der böse Bill Gates sein, der, weil er so reich ist, als Einzelperson was reißen kann. Die meisten Menschen werden nicht dazu mächtig gesehen, dass sie viel können. Aber sonst sind es Gruppen, ne? Eliten oder Politiker oder der Deep State oder eben klassisch antisemitisch die Juden. Also, dass man einfach verschiedene Komponenten hat und für mich sind die eben Lüge, Täuschung und eben auch mächtige, geheime, bedrohliche Einflussgruppen. Ja.
Der Tübinger Verschwörungsforscher Michael Butter hat mal in einem Interview mit meinem Radiokollegen Simon gesagt, dass eigentlich jede Verschwörungstheorie einen antisemitischen Kern hat. Würdest du dem zustimmen?
Jede ist, also ich verstehe das, was Herr Butter sagt und ich möchte auch sein Buch an dieser Stelle empfehlen. Also sein Buch ist auf jeden Fall sehr lesenswert und aufschlussreich, ganz klar. Sagst du, es hat ganz oft ist diese Szene, wenn sie nicht direkt antisemitische Implikationen hat, also die jeweilige Erzählung, dann ist es nie sehr weit, sagen wir es mal so. Ne? Also ob jetzt wirklich jede, also ja, wir können auch sagen, die flache Erde oder so. Ne? Wenn man sagt, die Erde ist, die Leute glauben an Flat Earth oder so, ne? Also die Erde ist eigentlich flach und NASA belügt uns und Schulbücher belügen uns und sowas. Da ist jetzt nicht sofort ersichtlich, warum da jetzt eine antisemitische Kondition mit dabei sein muss. Aber oft ist es eben nicht weit. Wenn dann fragt man, okay, wer ist denn dann? Ach, die Wissenschaft. Und wer ist dann die Wissenschaft? Ne? Und dann bist du ganz schnell eben doch bei so doch antisemitischen Denkfiguren. Also ich kann komplett verstehen, was Herr Butter da gesagt hat.
Und ist es denn nicht sogar so, dass es jetzt, also jetzt zum Beispiel bei diesem Flat-Earth-Theorie, bei der Theorie zu bleiben, natürlich geht es da nicht explizit um eine antisemitische Verschwörung, aber wenn man davon ausgeht, dass ein Komplott zwischen der NASA und den Weltregierungen existiert, muss es sich ja um Geheimabsprache im Hintergrund handeln. Und ich glaube, meine zumindest Butter mal zu Verstand zu haben, dass eben genau diese Geheimabsprachen im Endeffekt dann immer zumindest in eine Tendenz kippen, die man als antisemitisch auslegen kann. Also auch bei den Demos von Querdenken findet man sehr viele antisemitische Symboliken von Leuten, wo ich mir sehr sicher bin, dass die das nicht auf dem Schirm haben, was sie dort gerade, also was sie dort gerade tun und was sie dort sagen und dass sie letztendlich der ältesten Lüge der Menschheitsgeschichte gerade auffliegen.
Ja, du sagst es. Also kulturgeschichtlich ist Antisemitismus und antisemitische Verschwörungstheorien die sind einfach eine seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden eben tradierte Form der Diffamierung und der Menschenfeindlichkeit. Und die ist anschlussfähig und Leute nehmen das auf und Leute verbreiten das auch motivisch, vielleicht auch ohne das so präsent zu haben. Und oft ist es ja tatsächlich so, wenn man sagt, hey, Moment, das ist jetzt, aber das kann antisemitisch durchaus gelesen werden, was du da sagst oder so, dann kommt halt zum Beispiel, denken wir zurück an die Sache mit hier Globalisten, ne? Globalisten als Chiffre von Maßen oder auch sonst, dass bestimmte Wörter, bestimmte Begriffe auch so Bedeutungsräume aufmachen und so einen Subtext mitgeben, der von, also manchmal muss man Chiffren und Codes auch chiffrieren können, also wir können das dann vielleicht besser als andere. Ich hoffentlich bin vom Fach, wenn man so möchte, du natürlich auch, Paul, aber manche, die streiten dann das so ab, ne? Die sagen, nee, das ist gar nicht so gemein, natürlich ist das nicht antisemitisch und so weiter, dass ja auch Armin Laschet, wie ich denke, natürlich komplett zu Unrecht sich dann vor Maßen gestellt hat und gesagt hat, nein, das ist doch gar nicht antisemitisch, wenn man von Globalisten redet und eine globalistische Elite zieht die Strippen hinter XYZ. Ganz klassische Denkfigur, also mit der eigentlich auch, sagen wir mal so, auch die historischen Nazis viel hätten anfangen können. Die haben im Grunde nicht viel anderes gesagt.
Im Chat hat jetzt gerade jemand geschrieben, dass diese Person persönlich den Terminus Verschwörungstheorie vermeidet. Das wollten wir dich auch fragen. Wie benennt man denn dieses Phänomen korrekterweise?
Auch da ist die Antwort, kommt drauf an, wen man fragt. Tatsächlich, also bei mir ist es so, ihr habt es vielleicht schon gehört, ich favorisiere beide Begriffe. Also ich sage sowohl Verschwörungstheorie relativ hemmungslos als auch Verschwörungserzählung. Halte beides für gute, eigentlich im besten Sinne eigentlich für gleichwertige Begriffe. Verstehe aber auch die Kritik, wenn Leute sagen, ja, man darf nicht Theorie sagen, weil das keine wissenschaftliche Theorie ist. Ja, das stimmt, aber wir sagen zu ganz vielen Dingen, auch in einem übertragenen Sinne Theorie und auch das, was die Leute damit machen wollen, nämlich die Welt irgendwie erklären aus deren Sicht und Sinn, also mit Hypothesen etwas spinnen. Wir sagen es ganz oft auch im, wie gesagt, übertragenen Sinne, auch umgangssprachlich, ne? Also deswegen denke ich, diese Phobie, die sich entwickelt hat vor dem Begriff Verschwörungstheorie, dass der quasi zum Unwort geworden ist, das verstehe ich inhaltlich, die Kritik teile ich, aber ich gehöre doch zu der Fraktion, die alltagssprachlich und tradierte Begriffe doch bevorzugt gegenüber auch neueren, zum Teil nicht so für mich fassbaren Begriffen wie Verschwörungsmythos. Das diskreditiert eigentlich auch alle Mythen, wenn man so möchte. Es gibt ja sinnvolle, sehr gute Schöpfungsmythen und so. Oder Verschwörungsideologie kann man auch nutzen, wenn man den ideologischen Part betonen will. Erzählung natürlich, wenn man das Narrative betonen will. Wenn man die erzählerische Struktur, die ohne Zweifel innewohnt, betonen will, würde ich schon auch zur Verschwörungserzählung tendieren. Aber ja, ich denke nicht, dass wir jetzt jedem, der Verschwörungstheorie sagt, auf die Finger klopfen müssen und sagen, na, ist aber keine echte Theorie, dass die Leute nicht in Chemtrails promoviert haben oder so, das ist uns ja allen klar. Ne? Also das ist irgendwie auch nicht der Point. So.
Zumal es ja auch noch immer eine Frage ist, ob die Gruppen sich selber so bezeichnen oder nicht. Und ich glaube, die allerwenigsten laufen rum und sagen, ey, ich bin Verschwörungstheoretiker, hör mir mal zu. Das ist ja dann wiederum halt Begriff, den die Leute ja weit von sich weisen und sagen, wir haben halt nichts zu tun und alles ist halt alles hoch seriös und wissenschaftlich. Das ist das, was sie dort von sich geben.
Ja, ich denke auch, der Welterklärungsanspruch ist aus deren subjektiven Warte derselbe. Auch klar, es ist Quatsch, was bei hinten rauskommt, aber der Anspruch ist erstmal derselbe. Und ich muss auch sagen, es gibt ja schon auch so eine Art Appropriation, wenn man so möchte, also dass den Begriff für sich doch in Anspruch nehmen, manchmal oft dann so zwinker-zwinker-mäßig mittlerweile, ne? Also jetzt sei es jetzt große Protagonisten der Szene, manche will ich hier gar nicht mehr beim Namen nennen, die das dann doch so für sich nutzen und sagen, ah ja, wer hat es euch gesagt, der Verschwörungstheoretiker, ne? So, und dann, also dass die schon so oft so genannt worden sind, in Klammern zurecht, dass die das dann aber dann jetzt für sich doch vereinnahmen und doch so ein bisschen Sündenstolz vor sich hertragen. Das gibt's schon auch.
Okay. Du hast beim Begriff Verschwörungserzählung gemeint, das stellt das Narrative in den Vordergrund. Wie entstehen denn Verschwörungserzählungen?
Ja, gute Frage. Also ob es wie die entstehen, ob es immer derselbe Mechanismus ist, würde ich fraglich finden. Ich denke, es gibt einfach verschiedene auch Bedürfnisse, die dadurch befriedigt werden. Ich denke, das ist eine gute Herangehensweise, zu fragen, warum wollen Leute so denken? Warum sagen Leute, die Juden sind daran schuld? Warum sagen Leute, Angela Merkel ist in Wahrheit eine, ne, kommt woanders her oder wie hat die Flüchtlingskrise inszeniert? Oder warum sagen Leute jetzt ganz aktuell, die Flutkatastrophe wurde von der Regierung irgendwie ausgelöst und so weiter und so fort? Und da gibt es auch, das sind eher die Fragerichtungen, die ich interessant finde. Und da würde ich eben sagen, da gibt es verschiedene Bedürfnisse. Eins ist eben auch Kontrolle oder auch Ohnmacht. Also wenn man sich in einer ohnmächtigen Situation wiederfindet, möchte man die Kontrolle zurückgewinnen. Und ganz, ganz oft, Corona hat uns ja, das stimmt ja wirklich ohne Zweifel, Corona zum Beispiel, hat uns ja wirklich ganz viel Kontrolle entzogen, hat unser Leben umgekrempelt. Und eben weniger, ne, kein Restaurant, keine Partys, zeitweise konnte man nicht mehr zum Friseur gehen, wenn man wollte oder so. Oder eben noch schlimmer als Friseur, nicht arbeiten so richtig, ne? Oder irgendwie Friseure natürlich auch. Und das das sind so Verschwörungstheorien oft zumindest subjektiv für die Leute eine Art stabilisierender Faktor. Ja, also dass sie dann probieren, Ordnung in ihre Welt zu bringen. Und was ist eigentlich los? Und dann, passiert das gerade? Und dann, wenn man dann sich erzählt, okay, das passiert jetzt gerade, weil eine weltweite, wie auch immer, Elite sich verschworen hat, den kleinen Mann und die kleine Frau auszunehmen und daheim zu halten und bald gibt es eine Diktatur, dann hat man so eine Sinnstiftung da drin. Und dann hat man das ein bisschen, weiß man wieder, wo oben und unten ist, zumindest subjektiv. Natürlich hat man sich die Welt falsch erklärt, aber also faktisch, aber es ist schon so, dass es subjektiv dann erstmal ein bisschen ruhiger ist im Kopf. Und man denkt, okay, ich weiß, wer die Bösen, auch ganz wichtig, ich weiß, wer die Bösen sind und ich weiß, wer die Guten sind. Also dass das Ganze so ein moralisches Freund-Feind-Schema auch bedient. Also da sind wir wieder bei der Gemeinschaft, da sind wir wieder beim Wir, da sind wir wieder bei kollektiver Identität. Wer bin ich, wer sind die Guten, wer sind die Bösen? In der Regel gehöre ich, sage ich mal, also derjenige, der von sich spricht, gehört immer zu den Guten. Selten, dass jemand so denkt, okay, wer sind die Bösen, wer sind die Guten? Also Moment mal, bin ich einer von den Bösen? Das ist, kommt selten, selten dabei raus zumindest. So selbstkritisch sind sie dann doch nicht.
Würdest du nicht so fast sogar sagen, es ist was ganz Menschliches eigentlich, sich solchen Verschwörungstheorien erstmal hingezogen zu fühlen? Oder wäre dir das schon zu weit? Weil ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, das Weltbild ist dann echt entspannt. Und gerade jetzt während Corona, schätze ich doch mal, hat eigentlich fast jeder Zeit da einmal zu Hause gesessen und kurz mal gegrübelt. So, was ist denn hier eigentlich bitte gerade los? Ich glaube, da kann sich ja keiner komplett von frei machen.
Ja, also nachvollziehbar und komplett legitim, nicht nur philosophisch, sondern auch menschlich und sozial, ist das Bedürfnis nach Sinn. Ne? Also dass wir sinnstiftende, stabilisierende Gedanken brauchen, dass wir eine Weltanschauung brauchen, die uns eben sagt, wo ist oben, wo ist unten, wo ist links, wo ist rechts, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Das ist auch das, was die Religion seit Anbeginn tut. Das ist auch, was wir subjektiv, vielleicht auch ohne Religion mittlerweile in der Postmoderne schon gelernt haben, ne? Dass wir uns eigene Werte suchen, eigene Normen suchen. Also das Bedürfnis, klarzukommen, vielleicht mal so formuliert, in einer doch sehr, vielleicht sogar diffuser werdenden Welt, in einer sich ausdifferenzierenden Welt, auch in einer globalisierenden Welt zum Beispiel, ne? Also früher war der Teich vielleicht doch einfach kleiner, indem man so geschwommen ist als Fisch, sag ich mal, jetzt im übertragenen Sinne. Da bist du in eine Firma eingetreten und konntest da auch arbeiten bis zur Rente, so ungefähr. Ne? Und deswegen ganz viele Verschwörungserzählungen, die holen dann einfach Leute ab, die denen wirklich sozioökonomisch die Sinnstiftung flöten gegangen sind in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren. Ne? Wo man dann weiß, warum war das bei meinen Eltern noch so und so und bei mir nicht mehr? Oder so, warum hatten vielleicht sogar andere Generationen mehr materiellen Wohlstand als wir jetzt? Und so, ne? Also da gibt es ganz viele im Grunde legitime Bedürfnisse, auch legitime Fragen, die dann aber etwas unglücklich befriedigt werden. Und also die Bedürfnisse sind legitim und richtig, aber was dann, und das ist der Erklärungswunsch, aber was dann schlussendlich dabei rauskommt, ja, ist suboptimal, um es mal so zu formulieren.
Aber es kommt ja nicht bei allen dabei raus, obwohl alle diese Bedürfnisse haben. Und in Wahrheit und Verschwörung, da beschreibst du ja so einen Typus von Mensch, der besonders anfällig ist, Verschwörungserzählungen anheimzufallen. Was sind das für Leute?
Ja, eben, also den einen Typus, da muss ich dir, glaube ich, nicht wirklich besprechen. Also der eine Typus gibt es eben nicht. Es gibt eher Merkmale, die sich auf verschiedene Persönlichkeitstypen ja einfach verbreiten. Zum Beispiel eben das mit Kontrolle, das Kontrollmerkmal ist ganz wichtig. Sonst ist auch ein Bedürfnis nach Einzigartigkeit auch relevant. Also dass man sich, dass man einfach weiß, ich schwimme nicht mit dem Strom, ich gehöre zu, die anderen sind alles irgendwie Schlafschafe. Die anderen sind irgendwie als irgendwie ein bisschen naiv. Also so eine Selbsterhöhung vielleicht auch durch konspiratives Wissen, dass man, okay, die anderen checken halt nicht, dass die Erde in Wahrheit flach ist. Die anderen checken halt nicht, dass die Impfungen in Wahrheit Gift sind. Aber ich habe es hier bei einem obskuren YouTube-Kanal gesehen und deswegen ist mir eine Ideenlampe aufgegangen und so. Also auch Selbstaufwertungsmechanismen. Auch wieder, ne, komplett legitim eigentlich, einen Selbstwert zu haben, sich oder wahrgenommen zu fühlen auch und so und sich schlau zu fühlen und einzigartig zu fühlen. Das sind auch erstmal keine teuflischen Bedürfnisse. Das ist jetzt nichts, was Unmoralisches. Und deswegen würde ich sagen, es gibt verschiedene Sachen. Kontrolle, Einzigartigkeit, aber auch politische Gesinnung spielt auch mit rein. Ne? Also Menschen, die eher politisch links stehen, die glauben eher tendenziell andere Verschwörungserzählungen als Menschen, die eher politisch rechts stehen. Da sind dann, weiß ich nicht, Islamisierungsverschwörungstheorien sind dann wichtiger oder eben, wie gesagt, dass eine Flüchtlingskrise inszeniert ist oder in den USA so Anti-Waffen und Anti-Amoklauf-Geschichten. Da heißt es dann gleich, jeder Amoklauf sei inszeniert, um in Wahrheit an die Waffen zu kommen und so. Ne? Also da, solche Sachen spielen da mit rein. Politisch, weltanschaulich, subjektive Phänomene und Bedürfnisse, die wir alle haben, aber die wir nicht alle so befriedigen, das zu Recht. Die wir nicht alle unbedingt, nicht alle landen halt da.
Es gibt ja auch so ein ganz großes Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Ich glaube, in deinem Buch zitierst du eine Studie, wo Leuten eine Verschwörungstheorie aufgetischt wurde in einer Versuchsgruppe. Man hatte davon noch ein paar Persönlichkeitstests mit denen gemacht, um die so ein bisschen besser einschätzen zu können und legt denen dann eine Verschwörungstheorie vor, nach der die Rauchmelder in Deutschland verwanzt sind und überwachen. Und einzelne Mitglieder aus diesen Gruppen haben, selbst nachdem die Challenge aufgelöst wurde, zum Ende gesagt, ja, das stimmt, das passt. Und so habe ich mir die Welt schon immer vorgestellt, das habe ich auch schon anderswo gelesen, was auch immer. Was können wir, also letztendlich ist es da nicht einfach wirklich nur eine Persönlichkeitsfrage, inwieweit man von Verschwörungstheorien gefeit sind, beziehungsweise wären wir vielleicht nicht auch mit einer anderen Theorie abzuholen?
Vielleicht, ne? Also gut, wenn man sich so viel damit beschäftigt hat wie wir, ist man dann vielleicht ein bisschen skeptischer erstmal, aber also grundsätzlich hören wir alle die Dinge, die uns subjektiv Sinn machen und die vielleicht auch unsere Vorurteile bestätigen. Ne? Also da sagt man auch, Bestätigungsfehler ist der psychologische Ausdruck, Confirmation Bias, also dass man einfach ja eigentlich eher, auch wenn man so recherchiert oder Sachen hört, eher Sachen aufnimmt und für richtig hält, die man eh schon als Vorurteil für richtig hält. Und Gegenargumente und das, was andere denken, das, was dem widerspricht, das klammert man relativ großzügig aus erstmal. Und Vorurteilsdenken, das sind sicherlich, also wir alle sind damit drin. Da lässt sich keiner, man darf sich seiner Vorurteile bestenfalls bewusst sein oder bestenfalls auch einer vorschnellen Konklusion oder vielleicht auch einer subjektiven Wahrheit. Da sage ich auch, gefühlte Wahrheit sind ja eigentlich auch keine, ne? Dass man sagt, es heißt so gefühlte Wahrheiten, aber sind in Wahrheit natürlich keine Wahrheiten, wenn sie falsch sind und nur subjektiv für richtig gehalten werden. Das erstmal. Ich glaube, ich habe gerade deine Frage, deine Ursprungsfrage vergessen. Ich habe gerade abgeschweift.
Ich würde es vielleicht auch noch so ein bisschen konkretisieren. Reden wir mal kurz über 9-11. Ich glaube, es gibt keine Verschwörungstheorie, die so groß im Umlauf war wie Verschwörungstheorien über den 11. September, dem Einsturz, dem Terroranschlag auf die beiden Türme des World Trade Centers in New York. Und ich würde mich da auch selber voll reinnehmen. Ich habe auch damals durch Change geguckt. Ich habe mir die ganzen Argumente angeguckt und ich fürchte sogar fast, dass ich bis heute noch so das eine oder andere Fragezeichen immer noch im Kopf habe oder zumindest halt dann zumindest einfach anderslautende Abläufe für möglich halte. Vielleicht auch mal an dich, Miri, wie du kennst die Lok, du kennst die ja bestimmt auch. Du hast ja vielleicht auch damals durch Change geguckt. Ist da was hängen geblieben bei dir?
Also was auch immer, also diesen Film kenne ich nicht, das ist Change oder wie heißt der?
Loose Change, ich würde fast sogar sagen, einer der ersten großen YouTube-Hits sogar.
Okay, nee, kenne ich nicht, aber ich habe natürlich von 9-11 Verschwörungstheorien mitbekommen und es geht mir auch bei anderen Verschwörungserzählungen so, dass ich schon dann oft erstmal stutze oder denke, ja, vielleicht ist da ja doch was dran. Und ja, ich weiß nicht, was genau jetzt deine Frage ist, aber also mir geht's, ich glaube, bei 9-11 vielleicht nicht so doll, aber mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Aber zum Beispiel doch bei Corona war es schon erstmal so, dass ich natürlich nicht gedacht habe, dass, keine Ahnung, dass Bill Gates irgendwie unsere Gedanken kontrollieren will, aber vielleicht gedacht habe, dass zum Beispiel ja, dass das Maßnahmen, die das Virus eindämmen sollen, vielleicht gar nicht so hilfreich zum Eindämmen des Virus sind, sondern vielleicht eher hilfreich, um einen autoritären Staat irgendwie besser zu etablieren. Oder auch sowas wie, naja, ist es vielleicht nicht doch irgendwie eine normale Grippe? Diese Zweifel kenne ich, falls das deine Frage war. Und das wäre aber auch eigentlich eine gute Überleitung an die nächste, zur nächsten Frage an den Jan. Wie erkenne ich denn, ob was wahr ist oder falsch?
Ja, gut, da sind wir jetzt bei der ganz alten philosophischen Frage nach Wahrheit, ne? Also wenn ich da das Rezept auf das ist Wahrheit und nichts anderes hätte, dann ja, wäre ich unter den Top 10 Philosophen. Nee, also das ist eine wichtige, eine gute Frage. Ich denke, wir müssen in die Wirklichkeit schauen, in die Welt hineinschauen und diese ja mit unserer Beschreibung der Welt, mit unseren Gedanken abgleichen. Und das machen eigentlich ja Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zum Beispiel auch genauso. Und deswegen ist diese Kritik, die wir anfangs hatten, zu sagen, ja, eine Verschwörungstheorie ist ja keine echte Theorie, weil die machen das ja nicht so. Die gucken ja nicht empirisch in die Welt hinein und überprüfen Hypothesen und haben dann die Fakten wirklich, um Thesen zu belegen. Das machen die nicht. Das ist eine komplett valide Kritik. Also Verifikation und Falsifikation sind so zwei wichtige Ausdrücke. Das geht in manchen Aspekten des Lebens besser als in anderen. Denken wir an diese ganzen Abgasskandale jetzt hier mit den Autos und so, ne? Da lässt sich das, also wie viel Abgas aus einem Auto rauskommt, lässt sich grundsätzlich auch überprüfen, so, ne? Und da hatten die halt eine relativ clevere Software, dass die unter Testbedingungen anders Gas, also Abgas raushauen als auf der Straße, ne? Hatten deswegen so eine Software-Manipulation. Aber auch da, das ist dann nicht aufgedeckt worden, weil irgendwer im Internet und nach einem YouTube-Video eine tolle Idee hatte und gedacht, hey, Moment, wollen diese ganzen Leute uns, die ganze Autoindustrie, die wir uns doch einfach manipulieren und das ist doch alles Quatsch und kann es nicht sein, dass sie viel mehr, nee, da hat man dann gemessen und nachgemessen und natürlich fällt es bei manchen auch Ereignissen der Vergangenheit, wir können jetzt schlecht in der Zeit zurückreisen und gucken, ob das World Trade Center voller kleiner Bomben war, Minuten vor dem Kollaps. Ne, das ist jetzt, manche Sachen sind auch passé oder wir können auch schlecht jetzt als Individuum gucken, was machen Geheimdienste wirklich gerade und was nicht. Ne? Also gut, dass sie irgendwie spionieren sind, ist dann schon Informationen sammeln, sagen wir es mal so, das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ne? Und deswegen sind Sachen wie die Enthüllung von Snowden einerseits dennoch skandalös, auf, also die Skala ja auch, dass es so groß war, wie viel da mitgeschnitten wird, wie viel da abgehört wird, wie viel da ohne rechtsstaatliche Grundlage mitgeschnitten wird. Aber andererseits sieht es auch nicht mega spektakulär, dass man sagt, okay, Spione spionieren. Ne? Also wir schauen in die Welt und wir probieren unsere Beschreibungen der Welt mit derselben in Einklang zu bringen. Manchmal klappt das gut. Zum Beispiel im Bereich der Homöopathie weiß man, dass da einfach das nicht über den Placebo-Effekt hinaus einfach funktioniert und dass das in der Regel Zuckerkügelchen sind. Und wenn du an Zuckerkügelchen glaubst und dann sagst, mir geht's bald besser, wenn ich diese Zuckerkügelchen nehme, dann kann das besser werden wegen dieser Überzeugung. Aber es ist jetzt nicht so, dass da wirklich ein Wirkstoff drin ist, der das bedingt und der das herbeiführt, wie es halt bei anderen Medikamenten tatsächlich der Fall ist. Also wirklich ein Gucken und Beschreiben und Schauen, ist meine Beschreibung akkurat? Und immer wieder eine Praxis-Theorie-Interdependenz, könnte man sagen. Ja, dass das von einer Theorie immer wieder probiert wird, also abzugleichen, dass immer abgeglichen wird anhand der Wirklichkeit und stimmt das Ganze oder stimmt das Ganze nicht.
Aber gerade in Zeiten, in denen zum Beispiel Nachrichtenseiten im Internet immer professioneller auch einfach von einzelnen Personen hochgezogen werden können, wie kann ich denn da als Mediennutzerin rausfinden, ob eine Nachricht, die ich im Internet lese, seriös ist oder glaubhaft?
Gute Frage. Also im Zweifel gar nicht mal so einfach oder zwischen Tür und Angel vielleicht gar nicht so einfach. Ne? Also wenn man, manchmal kriegt man ja vielleicht auch eine E-Mail oder so und denkt, okay, ach, meine Bank schreibt mir und so. Ne? Und wenn man halt die 10. Fake-Mail bekommt, die so tut, als wäre sie die Bank, dann checkt man, dass das irgendwie Phishing, Spam-Kram ist und dass die Trojaner bei dir installieren wollen. Aber ich denke, wir sollten besonders junge Menschen auch gerade heranführen an Medienkompetenz und eben auch erstmal das vermitteln, was du gerade gesagt hast. Ne? Dass einfach auch, dass Desinformationen und Fake News, wenn wir so wollen, dass die auch teilweise sehr professionell sein können. Oder dass wir auch heutzutage einfach, denken wir an so Deepfakes, ne? So Deep Learning, so Videoinhalte. Also wir haben mittlerweile einfach auch Techniken, auch der Fotomanipulation, der Videomanipulation, die es uns irre schwer machen, einfach zu sagen, das ist echt oder das ist nicht echt. Ich denke, bei so Nachrichteninhalten und so weiter, da sollte man dann, ich meine, wenn deine Bank sagt, jemand, dein Konto wird gehackt und schick mir das Passwort, dann würde ich lieber bei der echten Bank anrufen und bei einer echten Bankangestellten, die man vielleicht so kennt oder so. Aber wenn wichtige Ereignisse da wie in Medien stehen, dann müsste man gucken, das Mehrquellenprinzip, ne, berichten auch andere Medien, also andere Seiten, also eigentlich auch wir Journalisten, Journalistinnen auch verfahren würden. Also sagt, steht das noch woanders? Und sowas, also es geht nicht so mit einer Verifikationsmethode, sondern bestenfalls erlernt man so eine Art Grundskepsis, aber auch eine Verifikationskompetenz oder auch eine Medienkompetenz, vielleicht auch wissend, dass eben manche Leute einen manipulieren wollen. Und dann ist man immer noch nicht 100% geschützt vor allem. Auch das stimmt wahrscheinlich. Also das stimmt auch.
Es ist ja auch tatsächlich dann schon ein nicht mehr zu leugnendes Problem, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo offensichtlich verschiedene Wahrheiten nebeneinander quer existieren. Also ich erinnere mich noch an Diskussionen mit Teilnehmenden von diesen Demos halt, wie viele waren denn jetzt hier? Und wenn die einen halt dann, und wenn die Zählung von Polizei und allen möglichen offiziellen Stellen 30 bis 40.000 sagt, was ich dann schon relativ viel finde, und dann aber dir die Teilnehmer der Demos halt dann mit aus dem Grundton der Überzeugung sagen, nee, hier waren 1 Million. Ja. Und die meinen das ernst in dem Moment. Da merkt man halt wirklich, man kriegt hier echt Probleme oder dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, dann nochmal da irgendwie noch zueinander zu finden. Was allerdings sehr schön klappt, ist das Zusammenfinden von unseren Fans in den Chats, nämlich bei Twitch und bei YouTube. Da haben wir auch gerade schon eine Frage bekommen von CG. Die lese ich gleich vor. Davor möchte ich aber noch an die Community eine kleine Challenge nochmal lossenden. Und zwar, bitte nennt uns doch mal die skurrilste Verschwörungstheorie, die euch jemals untergekommen ist. Ihr könnt euch aber natürlich auch gerne auch eine ausdenken, wenn ihr das möchtet. Ergebnisse bitte gerne einfach in den Chat. Wir kriegen das dann zugespielt und werden auf jeden Fall auch noch das eine oder andere vorlesen. Jetzt wollen wir aber erstmal die Frage aufnehmen, die uns hier CG schon bei YouTube zugeschickt hat. Er schreibt nämlich: Ich persönlich habe die Gespräche mit Verschwörungsgläubigen aufgegeben, weil es meines Erachtens zu nichts führt. Es gibt keine gemeinsam geteilte Wirklichkeit, keine Quellen werden gegenseitig anerkannt. Kann man da was tun? Jan, frage ich dich.
Gute Frage, schwierige Frage. Und auch diese Frustration, die da eben auch, die ich da schon rauslese und die ich schon vielerorts auch rausgelesen oder gehört habe, die ja erwächst, wenn man mit Leuten redet und man den Eindruck hat, Moment mal, die sehen die Welt fundamental anders und in Klammern fundamental falsch vielleicht auch. Und in manchen Fällen ist es wirklich so falsch, evident falsch, wie du sagst, Paul, ne, wo man sagt, 30.000, 40.000 Leute sind da und ich glaube, das sind 1 Million. Da könnte man schützend sagen, okay, ein paar Tausend oder 10.000 abzuschätzen, was sind 10.000 und dass es subjektiv schwierig ist. Aber wenn wir alle das machen und alle, die da sind, mitzählen, dann müssten wir schon auf einen Unterschied zwischen 10.000 und 1 Million kommen. Übrigens, alternative Fakten, ne, Inaugurationsgeschichte, Donald Trump, da kommt der Begriff alternative Fakten her. Aus so einer Meinungsverschiedenheit, wie viele Leute bei der Amtsenthebung waren. Ne? Also das gibt es tatsächlich. Und das manchmal haben wir, wie auch hier schon rauszulesen, einfach kommen wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Und zwar fundamental, also oft bezüglich der fundamentalen Dinge nicht. Und wie viel, was wahr und was falsch ist, also wie viele Menschen in einem Raum sind, das lässt sich zählen. Ne? Da ist wirklich eine absolute Wahrheit wirklich da. Vielerorts, welche Politik gut ist oder was ein Risiko ist oder was noch eine akzeptable Nebenwirkung von einem Medikament ist oder so, das ist eine Grauzone. Aber wie viele Menschen sich irgendwo bewegen, da muss nur du und du, da muss man die quasi durchzählen. Also wenn man da keine geteilte Wirklichkeit mehr findet und es wirklich so weit ist, dass man aneinander vorbeiredet, vielleicht auch wütend wird aufeinander, weil man merkt, wir finden gar nicht zueinander und du siehst alles falsch und dann zeigt der andere auf einen selber, nein, du siehst doch alles falsch und du bist doch naiv, nein, du bist doch naiv, dann ist es leider so, dass man schon relativ, ja, also die Verschwörungsgläubigen, die so reden und die dann eben vielleicht, eben da macht der Begriff Verschwörungsideologie auch Sinn, die schon so weit ideologisiert sind, die auch so weit radikalisiert sind, da ist es schwierig. Also da dann einfach jemanden in einem kurzen Gespräch wieder, sage ich mal, zurückzulabern und zu sagen, hey, aber nein, es waren noch nur 20.000, oder hey, Impfungen haben doch eigentlich keine Nebenwirkungen, die Krankheit ist viel schlimmer, oder die Erde ist gar nicht flach. Also wer erstmal sich darauf eingesteigert hat und radikalisiert hat, das ist ein Radikalisierungsprozess in der Regel, der eben auch Monate dauert. Die verbringen dann Stunden um Stunden, vielleicht sogar täglich, auf YouTube, auf dubiosen Kanälen, auf Telegram, auf dubiosen Kanälen. Grüße übrigens nach YouTube. Nein, Quatsch. Also YouTube macht was tatsächlich auch dagegen, aber Telegram nicht zum Beispiel. Ne? Und deswegen ist es einfacher, sage ich definitiv und denke ich definitiv, das Kind quasi nicht erst in den Brunnen fallen zu lassen. Also wenn die Leute radikalisiert sind, das kennen wir auch aus der politischen Radikalisierung, ja, wenn die Leute schon rechtsextrem sind, ist es wirklich schwierig, die wieder zu, sage ich mal, normalen Demokraten zurückzuerziehen. Da ist besser, man macht demokratische Bildung von Kindheit und Jugend an und probiert halt die Leute gar nicht erst menschenfeindliche Weltbilder entwickeln zu lassen. Es gibt dennoch immer mal wieder Leute, die sich deradikalisieren, die zurückkommen aus dem Extremismen, aus auch religiösen, auch aus dem Islamismus oder so, und die alles dann als falsch erkennen im Nachhinein oder die sich dann eben bestenfalls ohne Gewalttaten oder dergleichen dann eben, ne, aus dem Rechtsradikalismus oder so zurückziehen. Aber das ist eher nicht unbedingt die Norm. Das ist einfach, Leute einfach einzufangen und mit denen zu reden und bildend auf die einzuwirken, bevor sie sich eben schon an die absoluten extremen Ränder hinbegeben haben. Dann wird es schwierig und dann ist der Dialog auch in der Regel ja nicht von Glück getragen.
Aber was ist, wenn man diesen Moment verpasst? Also wenn man dann einfach Menschen in der nahen Umgebung hat, die schon radikalisiert sind, gibt es da einen Umgang damit, wie man vielleicht trotzdem die Beziehung weiter pflegen kann und vielleicht auch durch die Beziehung ein Stück weit eine weitere Radikalisierung verhindern oder beziehungsweise vielleicht die Person auch deradikalisieren kann?
Kommt drauf an, wer es ist, genau. Also da höre ich auch raus, es kommt ganz drauf an, wer es ist. Beziehungsarbeit ist in unserem Leben immer auch Arbeit, muss man sagen, auch wenn jemand nicht gerade menschenfeindlich konspirative Sachen raushaut, ist Beziehungsarbeit und auch Freundschaft, wir sehen Freundschaft in der Regel nicht als Arbeit, aber irgendwie manchmal ist es ja schon so, ne? Also manchmal muss man sich dann zuwenden und Konflikte aushalten und aneinander zuhören und das ist nicht immer einfach, auch so schon nicht. Und wenn jemand sich dann so fundamental in andere konspirative Gefilde begibt, dann besonders nicht. Aber es ist was anderes wahrscheinlich, wenn es der eigene Vater ist oder die eigene Mutter oder gar beide Eltern, als wenn es die Arbeitskollegin ist, die man in der Teeküche sieht. Also Homeoffice jetzt gerade nicht wahrscheinlich, aber sonst, ja, das ist dann so, da müsste man dann sagen, okay, dann geht der halt, wenn dir nicht so viel an der Person liegt, dann geht der aus dem Weg, so ungefähr. Ne? Dann weniger, oder dann macht man nur noch Smalltalk über, wie ist das Wetter und wie ist die Arbeit. So. Bei Leuten, wo man es nicht kann, wo es Familie ist, wo es Freunde sind, also die sachliche Diskussion, dass man dann Fakten nennt und sagt, nein, hier 9-11 oder so, weiß ich nicht, da gibt es keine soliden Hinweise auf eine Sprengung oder weiß ich nicht, die Erde ist nicht flach oder Impfung. Es gibt noch und nöcher Beweise dafür, dass Impfungen gut und eben relativ gefahrlos sind, eben gerade in Relation zur Krankheit und so. Das ist die Sachebene. Das wollen die Leute aber nicht immer hören. Also die Beziehungsebene ist schon ganz wichtig. Und auf der Beziehungsebene da zu sein, zuzuhören und auch Leute erstmal reden zu lassen manchmal. Na, wie kommst du denn drauf und wo hast du das denn gelesen? Und auch mal vielleicht einfach fast schon, ja, man ist nicht der Therapeut. Ne? Man ist ja jetzt rechtlich Therapeut, Therapeutin vom eigenen Vater, auch nicht vom besten Freund. Vielleicht ein bisschen vom besten Freund, auch mehr als vom eigenen Familienmitglied. Aber erstmal zuhören kann man und zuhören sollte man und da sein, und wertschätzend da sein. Also das Blödeste, was man machen kann, ist natürlich irgendwie beleidigend und kränkend werden und sagen, hey, das ist doch voll naiv und blöd und das, was, wie kann man das nur glauben? Und das ist schon x-mal widerlegt von der Wissenschaft und das glauben doch nur die naivsten, blödsten Verschwörungstheoretiker. Dann kann man sich die weitere Diskussion auch schenken. Weil dann ist, wenn es direkt kränkend und beleidigend wird, dann lässt sich darauf ja wenig Harmonie oder wenig Erkenntnis oder wenig Gemeinsamkeit aufbauen. Das schon. Aber wenn die Leute wichtig sind, wenn es Familie ist, dann sollte man so lange, wie man kann, so lange, wie es die eigenen Kräfte zulassen, am Start sein, zuhören, nachfragen und auch sagen, hey, ich sehe das ganz anders als du, aber wir können weiter in Kontakt bleiben, du kannst weiter mit mir reden.
Im Chat geht es gerade darum, dass es ja manchmal auch einfach verwirrend ist, wenn wenn es, ja, ich weiß nicht, irgendwie ein neues Phänomen auftaucht und dann haben verschiedene Leute Erklärungen dafür. Und manchmal werden Erklärungen auch vielleicht vorschnell als Verschwörungserzählungen abgetan. Im Chat gab es den Kommentar, dass Trump und Co. Von eins von einem Laborunfall zu Covid-19 gesprochen hätten und es mittlerweile seriöse Menschen oder Quellen gibt, die diese Laborunfallversion nicht mehr kategorisch ausschließen. Was aber Trump damals gesagt hatte, war eben nicht, dass es ein Laborunfall, also einfach nur ein Laborunfall gewesen sei, sondern dass es sich um Biowaffen handele. Und dieser Teil ist noch immer von seriösen WissenschaftlerInnen wird der negiert. Genau, aber wie geht man denn damit um? Es gibt ein neues Phänomen, es gibt eine Pandemie, die war davor noch nie da. Und jetzt höre ich von verschiedenen Seiten Erklärungen darüber.
Ja, also erstmal nachfragen ist ja, mir wird oft unterstellt, dass man das, hey Jan, sagst du jetzt, wir dürfen keine Fragen mehr stellen und jeder, der eine kritische Frage stellt, der wird gleich als Verschwörungstheoretiker gelabelt und soll die Klappe halten. So, nein, das sage ich nicht, selbstverständlich nicht, als Mensch nicht und als Philosoph auch nicht. Man darf fragen, man muss fragen und Fragen sind auch das, was zu Antworten führt, ganz banal. Ne? Also zu fragen, könnte es nicht, also gerade bei neuen, ich nehme an, es ist einfach von uns allen die erste Pandemie. Also, ne, einfach so fragen, ist das jetzt, was ist da los und was geschieht hier überhaupt? Und da gibt es ein Labor in XY, könnte es denn daherkommen? Das wäre erstmal eine offene Frage, da müsste man danach gehen. Fakt ist, dass diese Leute, die das was sagen, auch Donald Trump ganz, ganz essentiell, die sagen immer mehr, sei es zwischen den Zeilen oder nicht, und die stellen auch Pseudo-Fragen. Und das sind gar keine Fragen, sondern so rhetorische Fragen. Und dann heißt es eben, dann schwingt immer mit, ja, das wurde halt so inszeniert oder das wurde halt absichtlich so gemacht. Und wer das nicht glaubt und. Ne? Also die haben keine Beweise und das bräuchte man. Jemand, der eine Behauptung aufstellt, der muss es auch beweisen. Also wenn ich sage, ich glaube, der Mond ist in Wahrheit, besteht der Mond aus Käse oder so, dann müssen nicht alle anderen mir beweisen, dass der Mond nicht aus Käse besteht, sondern ich hätte halt so die Beweislast. Ich müsste dann halt muss die Behauptung untermauern. Bestenfalls, indem ich hoch zum Mond fliege und ein Stück Käse raushole oder so. Ne? Also jetzt ein bisschen naiv, ein bisschen auch lustig gesagt. Und das machen die Leute nie. Also sie werden nie empirisch und das unterscheidet eben, wie gesagt, eine Verschwörungstheorie von einer eigentlichen Theorie. Also wissenschaftliche Theorien, die arbeiten auch oft mit Hypothesen und sagen, ja, könnte es nicht sein, dass X. Aber eben mit dem kleinen, aber gar nicht mal so feinen Unterschied, dass sie, und auch gar nicht mal so kleinen Unterschied, dass sie eben falsche Hypothesen bereitwillig verwerfen. So zum Beispiel, dass das manchmal auch zum Negativen ausgelegt wird. Also ganz viel von Verschwörungstheoretikern zitiert und moniert wird dann, dass anfangs der Pandemie wir alle ja irgendwie keine Masken tragen sollten, beziehungsweise auch hatten wahrscheinlich auch gar nicht genug, oder hieß es, wahrscheinlich hilft eine Maske gar nicht so viel gegen dieses neuartige Virus. Und dann hieß es, sagen jetzt die Verschwörungstheoretiker, ja Moment, wieso haben die das anfangs gesagt, auch Drosten und Co. so irgendwie, ne, weiß ich nicht, März 2020 oder so, und später doch. Ja, weil die das an der Wirklichkeit überprüfen mussten. Die mussten dann doch gucken, ne? Also wir lassen die tragen und gucken, wer infiziert sich, wer nicht. Und wir haben eine Kontrollgruppe und so weiter und so fort. Und das ist die Hypothese und wir verifizieren oder falsifizieren die. Und das ist einfach so eine Sache, die viele andere eben nicht machen. Und Leute wie Donald Trump oder Populisten in Deutschland und die AfD und dergleichen schon mal gar nicht. Die sagen einfach, was sie wollen. Und die sagen, was denn in ihr Weltbild passt. Und hauen das so raus. Und auch wenn es nur direkte Lüge ist, auch wenn es die wissen oft, dass es eine Lüge ist, aber Hauptsache, ein Teil der Bevölkerung glaubt es, Hauptsache, ein Teil des Schmutzes bleibt haften. Das ist dann wichtig für die.
Ich will vielleicht auch nochmal einen Aspekt nochmal einbringen, nämlich, dass wir ja, also zumindest in der Historie eigentlich immer mit Verschwörungstheorien zu kämpfen hatten. Also ich habe mir es gerade auch noch erst wieder eingefallen, auch dass ja immer noch ein weiter Teil des Landes auch noch vor 30 Jahren in der Diktatur gelebt hat, die auch ständig mit Verschwörungstheorien gearbeitet hat. Also die große Verschwörung aus dem imperialistischen, faschistischen Ausland, die ja immer allgegenwärtig war, weswegen Expa so eine Mauer bauen musste, um sich vor allen Gefahren da zu schützen. Und auch das wirkt, bin ich mir sehr sicher, noch bei vielen nach. CG auf YouTube bedankt sich übrigens auch nochmal, dass wir die Frage beantwortet haben und fragt uns mit ein wenig nachdenklich, ob wir nicht auch das Gefühl haben, dass es mehr Menschen gerade werden, die abdriften, ob ihm das nur so vorkommt oder bei uns das auch nur so geht. Jan, was ist dein Eindruck?
Also wie ich das sehe und auch was Studien, soweit ich weiß, hergeben und auch Herr Professor Butter, der schon angesprochen hat, sieht es auch so. Eher nicht, das werden nicht mehr, die werden sichtbarer. Ja, also Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen waren auch über die Jahrhunderte immer wichtig irgendwie für Menschen. Und klar, wenn wir traurigerweise das Beispiel Antisemitismus nehmen und so, das war im 20. Jahrhundert einfach immens wichtig für sehr viele Millionen Menschen, natürlich auch in Deutschland, und einfach wurde bereitwillig geglaubt und war eben ja auch irgendwie Mainstream-Wissen, in Anführungsstrichen. Wissen, also es war falsch, auch damals wie schon, aber wurde bereitwillig geglaubt. Das, was wir jetzt sehen, nämlich dass Millionen Menschen dafür irgendwie empfänglich sind, vielleicht nicht hardcore, aber dass sie irgendwie zumindest offen sind für, könnte es nicht sein, dass... Das sind schon Millionen tatsächlich. Nicht? Je nachdem, was man abfragt, sind es zwischen 5% und 15%, die dann wirklich mitgehen bei Corona, Biowaffe, bei Politik und Journalismus sind zu eng verzahnt oder das Kanzleramt steuert XY. Ne? Also wir gehen nicht mit bei, sagen jetzt nicht 15% der Leute, dass die Erde in Wahrheit flach ist, das jetzt nicht, aber dass es Millionen sind, gilt als faktisch erwiesen und dass diese schon immer da waren, irgendwie auch. Aber jetzt gerade ist eben diese Sondersituation und diese Krise. Und da, wo wir so viel Orientierungsbedürfnis haben in der Krise, ist es so, dass diese Leute lauter werden, auf die Straße gehen und sich 7 Twitter-Accounts machen und 7 YouTube-Accounts. Und dann sind sie irgendwie sichtbar. Und das Problem ist auch ganz richtig und wichtig, so einen Abend wie heute hätte es vielleicht ohne Corona nicht gegeben. Ne? Also nicht, weil es vor 3 Jahren keine Verschwörungserziehung gegeben hätte, die gab es noch und nöcher. Aber da gab es eben keine Leute, die sich mit 30.000 auf die Straße gestellt haben und wütende Anti-Bill-Gates-Plakate hochgehalten haben. So, ne? Und die werden eher sichtbarer und mobilisieren und vernetzen sich. Und das ist vielleicht auch positiv, wenn man so möchte. Ne? Ist jetzt nicht so, wir müssen das zurückweisen, wir müssen das bekämpfen, wo wir können. Wir müssen Gegenrede leisten, da wo wir können, deradikalisieren, da wo wir können. Aber dass wir jetzt sagen, dass es jetzt doppelt und dreifach so viel gibt wie vor 2-3 Jahren, das kann man nicht sagen.
Direkt anschließend auch schon hat die demokratischen Strukturen, um die er sich dann Sorgen macht. Miri, vielleicht willst du auch noch da kurz drauf eingehen. Siehst du jetzt persönlich dort ein Problem auch, dass sich nicht nur die Gesellschaft gerade aufspaltet, sondern auch die Demokratie in Gefahr steht? Und Jan, vielleicht auch direkt noch dazu.
Ich bin nur überrumpelt, wenn ich eine Frage gestellt bekomme.
Ich hab nur gerade gesehen, dass du parallel tippst und dann habe ich dich jetzt trotzdem überrumpelt, ohne es zu wollen.
Ja, aber also so wie Jan schon gesagt hat, Verschwörungstheorien sind ja kein neues Phänomen. Und aber dadurch, dass sie eben sichtbarer und lauter werden, also mache ich mir schon Sorgen, dass sie sich noch mehr verbreiten, als es vielleicht früher der Fall war. Also es ist jetzt ja einfach wirklich einfach, zum Beispiel Webseiten zu erstellen, die eben echt aussehen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also vermeintliche Nachrichtenseiten. Oder eben es ist ja auch schon so, dass viele Leute eben nicht uns als JournalistInnen irgendwie zuhören möchten, sondern lieber sich über ihre Instagram-Influencerinnen oder so informieren. Und das kann ich nicht gut einschätzen, ob das dann auch tatsächlich mehr Leute werden, die da erreicht werden. Vielleicht hängt es ja eben dann auch mit diesen Eigenschaften, die Jan vorhin erwähnt hat, zusammen, die ja eben vielleicht nicht alle Menschen haben und die bei denen man ja vielleicht auch Bildung entgegensetzen kann. Und das hoffe ich. Also und deswegen machen wir das hier ja auch, um Bildung entgegenzusetzen. So. Genau, aber und, Jan vielleicht...
Jetzt zum Influencen, das machen wir beide, Miri und ich, ja genauso. Also auch wir arbeiten viel mit Social Media und sind da ja auch drauf angewiesen. Auch du, Jan, bist ein leidenschaftlicher Twitterer und Meme-König, wie du ja auch schon einmal genannt wurdest. Also diese Möglichkeiten sind ja da. Sie werden auch, glaube ich, halt sehr hart eben von der Gegenseite genutzt und da wird sehr viel Potenzial abgeschöpft, aber gleichzeitig passiert ja auch eben auf der anderen Seite, auf der hellen Seite, auf der guten Seite, wie auch immer wir das jetzt definieren wollen, passiert ja aber gleichzeitig wiederum auch sehr viel Gutes.
Ich kann nicht zustimmen. Also ich möchte nicht, dass wir das Ganze überdramatisieren. Das dürfen wir auch nicht. Also Demokratie ist noch nicht in Gefahr, das schon. Also das eben nicht. Wir müssen einfach gucken, dass wir noch das Maß behalten, auch gedanklich. Der Blick nach hier Übersee in die USA ist schon auch schwierig, dass man sieht, wie weit auch die Wahrheitsfrage, und das war sicherlich ein Grund, auch warum ich das Buch geschrieben habe, die Wahrheitsfrage Menschen auch einfach trennen kann und Demokraten, Republikaner teilweise wirklich nicht mehr in derselben Welt wohnen. Ne? Also das so medial, die lesen unterschiedliche Medien, favorisieren unterschiedliche Prominente und haben ein ganz unterschiedliches Werte- und Normensystem. Das halt schon. Gleichzeitig ist es auch so, dass Verschwörungserzählungen immer auch eben die Systemfrage vielleicht auch stellen, ja, indem sie sagen, wir werden getäuscht, indem sie sagen, die Politiker lügen uns, indem sind sie auch oft antidemokratisch. Das ist schon so. Die wollen eben auch, also zum Beispiel, wir haben jetzt im September die Wahl und da prophezei ich wieder mal, natürlich werden dann politische Verschwörungserzählungen ansteigen. Ja, wir werden dann auch Erzählungen haben, die wir aus den USA kennen, von wegen, dass die Wahl gestohlen wurde, dass die Briefwahl in Wahrheit auch irgendwie Manipulation sei und bla bla bla. Alles Quatsch inhaltlich, aber das werden Leute sagen, um damit ihre Position durchzudrücken. Und wenn wir das mal einmal ernst nehmen, einfach spaßeshalber, dann ist es ja schon so, ne? Oder dass die Wahlen gleich abgekartet sind und einfach das Stimmen, wenn man denkt, dass die Stimmen zum Beispiel gar nicht zählen und irgendwie in den Müll geworfen werden und dann schreiben die sich die Stimmzettel, wie sie wollen, dann muss man ja wirklich nicht wählen gehen. Ne? Wenn wirklich alles Lüge ist und wirklich alles Manipulation ist und wirklich ohnmächtige, kleine, von Eliten manipulierte Menschen sind, dann ist natürlich wirklich die Frage, was für ein System lebe ich und mache ich da mit und warum bin ich nicht wütend auf der Straße? Und daran liegt die Gefahr, dass Leute genau das glauben. Und wenn zu viele Leute das immer glauben, wird auch die Systemfrage irgendwann einfach deutlich. Und dann würden Leute eben auch, oder denken wir einen Sturm auf den Reichstag, in Anführungszeichen, das ist ein Stürmchen von vor einem Jahr, wo halt ein paar Querdenker, ein paar ISOs, ein paar Rechtsradikale für 5 Minuten vom Reichstag standen. So, ne, dass wenn das 200 sind und die tun so, als hätten sie gerade ein System gestürzt, dann ist das kein Ding, sondern eher lächerlich. Aber wenn das erstmal Tausende machen würden. Und wenn das einfach, dann wäre es ein Problem. Und da wirklich, denken wir an das Kapitol, denken wir an 6. Januar, USA. Das ist schon, und jetzt gerade wird es ja verhandelt in den USA, jetzt gerade haben die einen Untersuchungsausschuss und reden wieder, sowohl Republikaner als auch Demokraten, über was ist da eigentlich passiert, vor knapp über einem halben Jahr.
Und ja, wir müssen ja so ein bisschen reingrätschen, weil die Zeit rennt uns weg und es sind aber auch gleichzeitig noch immer noch Fragen im Umlauf, die wir gerne beantworten wollen. Miri, ich würde jetzt so mit dieser einen beginnen, die ich jetzt gerade auch noch sehr spannend finde. Er schreibt nämlich, Ton M, ist nicht das eigentliche Problem, dass allgemein niemand mehr eine Art Grundvertrauen besitzt? Es ist vieles durch Korruption und Finanzmauscheleien kaputt gemacht worden, meiner Meinung nach. Ich glaube, er spielt so ein bisschen darauf an, weil auch mal meiner Beobachtung das Querdenken ja ganz viel dieser Ohnmächtigkeit aufgreift und dementsprechend auf die Straße bringt. Siehst du das auch als Problem an?
Es gibt also, dass man die Maskendeals zum Beispiel kritisiert, das ist legitime Kritik, das mache ich auch, das machst du auch. Ne? Also wenn man jetzt an die CDU-Maskenaffäre, wie es schon verharmlosend genannt wird, denkt, das machen wir ja auch. Also ich denke, Korruption, auch Lüge, auch einfach Betrug, das gab es irgendwie schon immer. Und Grundvertrauen, ich würde einfach sagen, die meisten Menschen, sowohl im Privaten als auch im Politischen, sind einfach eher ehrlich, die meisten halt, ne? Also mehr als 50%. Und klar gibt es schwarze Schafe, klar gibt es Taschendiebe im Bus und klar gibt es, ne, also, aber das sind nicht die, das ist nicht das Gros, das sind nicht die meisten Leute. Und deswegen allen Menschen etwas zu unterstellen, wäre ein sehr negatives Menschenbild. Und dann lebt man in einer sehr düsteren Welt. Grundvertrauen ist wichtig und ich hoffe, es wird nicht zu oft geschädigt, ja.
Ryan Field hat jetzt noch eine ganz andere Frage gestellt, schon vor einiger Zeit eigentlich, nämlich zu den rhetorischen Strategien von Leuten, die Verschwörungserzählungen verbreiten. Wie soll man mit Pseudo-Fragen umgehen?
Ja, kommt auch wieder darauf an, mit wem man redet. Ne? Also im Kommentarspalten im Internet macht das Ganze relativ wenig Sinn. Man sollte auch Online-Gegenrede leisten, allein wegen der Leute, die zuhören, ne? Also widersprechen, allein im Kommentarspalten, damit das nicht als Meinung unwidersprochen stehen bleibt, das schon. Aber jemanden anonym zu überzeugen, ist schwieriger als jemanden, den man ins Gesicht schaut, zu überzeugen, vielleicht sogar jemanden, den man kennt und mag. da muss man gucken, auch nachfragen, vielleicht doch mal was benennen, ne, wo man sagt, das ist doch jetzt eine Aussage, du fragst doch gar nicht wirklich, ne, du willst mir doch was sagen. Oder wenn Leute dir sagen, google doch selbst, denkst du, warum soll ich denn selbst googeln? Du sagst doch diese Aussage, du musst es doch belegen und so. Dass man da einen kühlen Kopf behält, nachfragt und einfach probiert, sachlich, aber auch beziehungsmäßig menschlich cool im Gespräch zu bleiben, so gut es geht. Und wenn es nicht mehr geht, das Gespräch abbrechen.
Wir sind in den letzten 5 Minuten der Sendung und ich würde sagen, in spätestens 3 Minuten sollten wir an die Abmoderation gehen und dann lesen wir auch vor, welche Antwort es bislang auf die Challenge von Paul gab. Aber Paul, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich wollte tatsächlich das auch schon so ein bisschen vorgreifen, dass bis jetzt noch wenig Favorite-Verschwörungen hier durch den Chat gegeistert sind. Ich würde aber noch mal eine Frage reinnehmen von Keto 5. Die schreibt nämlich, aber werden nicht Verschwörungstheorien, meint sie, dadurch leider auch mehr, dass sie sichtbarer werden? Was sagst du dazu, Jan?
Ja, man sollte schon aufpassen, über welches Stöckchen man springt und was man wiederholt. Und auch wenn ich sage, der Mond besteht nicht aus Käse, dann denkt ihr erstmal alle Mond und Käse. Ne? Also das, oder denkt nicht an den Weihnachtsmann, dann denkst du an den Weihnachtsmann. So, also Framing, Sprachpsychologie ist schon auch ganz wichtig. Und nicht alles zu wiederholen, nicht auch über jedes Stöckchen von Populisten zu springen, Stichwort AfD, Stichwort Trump, das ist schon auch wichtig. Also an richtiger Stelle zu widersprechen ist elementar. Aber nicht an jeder.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. An richtiger Stelle widersprechen, aber nicht an jeder. Das können wir uns vielleicht zu Herzen nehmen und versuchen, bei den Menschen, mit denen wir eben in unserem Umfeld über Verschwörungstheorien sprechen. Wir wollten dich eigentlich auch noch kurz fragen, wie machst du es denn persönlich? Wie sprichst du denn persönlich über Verschwörungserzählungen, Jan? Mit Leuten, die, nicht über, haben wir jetzt ja in der Stunde gehört, sondern mit Verschwörungsgläubigen.
Naja, wie viele von euch wahrscheinlich auch. Ich war letzte Woche zum ersten Mal Billard spielen seit einem Jahr, das mache ich sehr gerne in der Kneipe. Und dann haben wir an sich 2 Leute an dem Abend als also Leute, die ich nicht kannte, als Impfgegner geoutet. Nee, mache ich nicht. Und der eine sagte so, ja, nee, ist ja nicht erforscht, eine Nebenwirkung, ich werde eh nie krank und so. Und ich kenne sogar Leute, die hatten es und ich war mit denen Abendessen und hatte es nicht und so. Und der Taxifahrer an dem Abend war sogar in Richtung, ist keine Pandemie und so, wir werden alle vom RKI veräppelt und so. Da frage ich nach, da höre ich mir an, was sie genau sagen, probiere Gegenargumente zu liefern. Klar, wenn jemand sagt, man weiß nicht, was Nebenwirkungen sind, dann sage ich, ja, oder Langzeitwirkung. Sage ich, ja gut, für die Langzeitwirkung von Corona weiß er auch nicht. So, ne? Also sachlich zu widersprechen, höflich zu bleiben. Ich sage natürlich nicht, ich bin da so ein bisschen Experte und kenne mich aus, habe ein Buch darüber geschrieben, das sage ich nicht, dann würden die Leute gleich klein mit Hut sein oder so. Also ich lasse sie erstmal reden, höre zu und probiere dann sachlich zu entkräften, wo ich kann. Bestenfalls höflich, selten erfolgreich.